Kabul Mabul.
Ihr baut Kasmabul.
Ein Podcast vom Leben auf dem Segelboot in der Karibik.
Willkommen an Bord.
So here, you have the cane coming there, right? So this man, there is standing there. Make sure they crush the skin, crush here. And the man standing here would send it back to recycle it, to make sure you get all the juice out of it. This is 75% alcohol. It's 150 proof. Right? The local guys, the people from up here, this is all they drink.
Lokaler Rum, 75% Alkohol, das hat echt gebrannt in der Kehle.
Aber doch erstaunlich sanft im Abgang. Wen wir hier gehört haben, das war Kati, ein Grenadiner. Mit ihm haben wir einen ganzen Tag auf Grenada verbracht. Er ist Touristenführer und hat uns von A nach B nach C gefahren, kreuz und quer. Die ganze Insel abgeklappert. Und der Stopp hier war in der ältesten Destillerie des Landes. Sie ist 240 Jahre alt und das läuft heute immer noch so wie damals.
Der Zuckerrohrsaft, der wird mit Hilfe einer Presse, die von einem Wasserrad angetrieben wird, aus dem Zuckerrohr gepresst, dann in große Bottiche umgeleitet, wo er dann mit Holzfeuern erhitzt wird. Danach wird der Saft in so großen Wannen fermentiert und schließlich destilliert.
Und das Ganze läuft im Prinzip alles absolut ohne Strom. Sie haben nur irgendwie eine elektrische Pumpe, um dann irgendwie das Zeug hin und her zu pumpen. Ansonsten ist alles Handarbeit, alles ist offen, offene Bottiche.
Es sah echt historisch aus.
Ja.
Also die Einzige, die irgendwie noch nicht reinpasste in dieses historische Umfeld, das war die Besitzerin, Cheryl Richards. Die hatte einen ganz schicken Hut, pinken Lippenstift, sah sehr modern und elegant aus. Und sie stand vor der Fabrik vor riesigen Plastikbehältern, in denen je 10.000 Liter Rum lagerten. Ungefähr 750 Liter Rum produziert ihre Fabrik täglich und das meiste davon, das bleibt auf der Insel. Ich habe dann Cheryl gefragt, ob Rum denn immer noch ein gutes Geschäft sei.
Very good.
Absolutely. Excellent. We do 200 and something gallon and we can't meet the demand, still can't meet the demand.
And where do you sell it? Mainly on the island or?
Mainly on the island, but we send to Italy now. Well, we're 236 years old, so it's got a good history.
And was it a local person who started it?
No, French. French and then English, and then it goes backward and forward until our time.
And when did you take it over?
Oh, 40 years ago.
Also die Franzosen, die haben diese Destillerie vor ungefähr 240 Jahren gegründet. Dann haben sie die Engländer übernommen und dann gingen sie zurück an die Franzosen. Und diese Geschichte des Rums, die widerspiegelt eben sehr gut auch die koloniale Vergangenheit von Grenada.
Und genau darüber wollten einige von euch mehr wissen, und zwar über die Landesgeschichte und über die koloniale Vergangenheit. Deswegen geht es in diesem Podcast um dieses Thema.
Aber bevor wir jetzt diese Inseltour starten und eben zurück in diese koloniale Vergangenheit der Insel blicken, machen wir noch einen kurzen Rückblick auf unsere Woche. So ganz bootsmäßig, was ist da gelaufen bei uns? Und vielleicht erinnert ihr euch, wie wir den letzten Boatcast geendet haben. Der hat sich ja vor allem um unseren lecken Wassertank gedreht.
Alles, was da, wo es wirklich essentiell ist, da am Boden, da ist alles Shit. Alles.
Alex, was war da los?
Ja, wir haben ja den geschweißten Frischwassertank letztendlich dann noch in Fiberglas gewickelt. Und genau in den kritischen Stellen gab es eben Lufteinschlüsse und tatsächlich auch echte Löcher. Also da wäre eine Schweißnaht geplatzt und das Wasser wäre in das Fiberglas gelaufen, dann wäre es da direkt wieder rausgelaufen. Also hätten wir uns die ganze Aktion eigentlich sparen können. Insofern musste ich da ein bisschen nachbessern und nochmal drauf laminieren. Und ja, es war nicht unbedingt die schönste Arbeit, aber es ist geschafft.
Und man muss sagen, wir haben jetzt diesen geflickten Wassertank, haben wir jetzt seit mehr als einer Woche auf dem Boot. Und er hält.
Ja, er ist eingebaut, er ist randvoll, also wirklich mehr geht nicht rein und das Wasser bleibt drin.
Aber das heißt natürlich nicht, dass wir keine anderen Projekte gehabt hätten in dieser Woche. Da standen nämlich ziemlich viele Projekte an wieder.
Zum einen haben wir bei unserem ersten kleinen Segelausflug ja gemerkt, dass unsere Ankerwinch nicht mehr funktioniert. Das habe ich repariert. Das war ein relativ kleiner Fehler, ein Wackelkontakt. Dann gab es noch bei einem anderen Segelausflug, kamen wir mit einem kleinen Leck im Motorraum zurück. Da hat nämlich ein Schlauch direkt in der Getriebebox geschabt. Da musste der Schlauch ersetzt werden. Zu guter Letzt haben wir noch festgestellt, unser Autopilot kann man jetzt zwar einschalten, aber nicht mehr ausschalten. Was ziemlich unpraktisch ist, wenn man am Steuerrad steht und irgendwas machen will und den Autopiloten nicht mehr ausschalten kann.
Und den hast du jetzt komplett zerlegt?
Der wurde, also die Bedieneinheit, komplett zerlegt. Und da hat der Hersteller tatsächlich irgendwie ein paar Lötpunkte vergessen. Und die Lötpunkte habe ich nachgebessert oder überhaupt erstmal ausgeführt und zack, bumm, funktioniert das Teil wieder.
Ja, und ich habe ein bisschen weniger Technisches erledigt. Ich bin mehr so unter dem Boot durchgetaucht und geschwommen mit einem Kratzer in der Hand und habe die vielen kleinen Korallen, Müschelchen und Krebse von unserem Boot entfernt, die sich in den letzten paar Wochen da angesiedelt haben. Also wir haben wirklich einen großen Krebs, der vorne in unserem Boot wohnt.
Ja, der wohnt im Bugstrahlruder.
Genau. Und der wollte bis jetzt auch nicht wirklich rauskommen.
Deswegen können wir das auch nicht wirklich testen, weil sonst würden wir ihn zerhäckseln.
Dann haben die aber auch ganz tolle Dinge gemacht. Wir waren nämlich segeln ein ganzes Wochenende lang mit Jay und unseren anderen Freunden.
Wir haben einen Zweitagesausflug gemacht. Erstmal 3 Stunden circa nach Grandans, also an der Südküste entlang, Richtung Westküste von Grenada. Das ist ein großer Badestrand, wo man auch gar nicht ankern darf, sondern man muss an den Mooring.
Wunderbar klares Wasser.
Fantastisch, ja. Und am nächsten Tag sind wir dann weiter mit dem Motor gefahren. Es war nur 1 Meile zum Underwater Sculpture Park. Wir waren da ein bisschen schnorcheln.
Da hat ein Künstler dort Skulpturen versenkt. Und da sind wir dann runtergetaucht und haben die uns angeschaut. Und dann ging es zurück. Wir waren 4 Boote. Das war dann schon eine kleine Regatta. Und ich bin mit Jay zurückgefahren, weil Jay halt unglaublich viel Segelerfahrung hat und ich sehr viel lernen konnte von ihm. Also ich bin dann von der Boje weggesegelt und wir haben den Motor kein einziges Mal angelassen. Wir sind hier wieder in der Benji Bay wieder an die Boje rangesegelt. Das war schon sehr toll, mit Jay zu segeln. Der hatte auch sehr viel Geduld, muss ich sagen. Ja, da habe ich viel gelernt. Dann hatten wir aber auch noch einen kleinen Schreck hier in der Bucht. An einem Abend haben wir hier oben im Cockpit einen Film geschaut und auf einmal sahen wir Flammen aufsteigen auf der anderen Seite der Bucht.
Wir waren uns erst nicht sicher, was brennt. Als wir dann durchs Fernglas geschaut haben, war ziemlich schnell klar, okay, da brennt ein Schiff.
Und irgendwann knallte dann der Mast ins Wasser.
Das Feuer war ziemlich weit weg. Also bis wir das Feuer überhaupt mal wirklich als Bootsfeuer identifiziert haben, sind schon wahrscheinlich 20 andere Boote mit ihren Dinghys losgestartet, weil die von Anfang an gesehen haben, da entsteht ein Feuer auf einem Boot.
Und die haben dann geholfen, die anderen näheren Schiffe wegzubringen.
Es gab auch keinen Verletzten oder so. Es ist einfach ein altes Projektboot, das ausgebrannt ist.
Ja, und am nächsten Tag haben wir dann erfahren, dass der Besitzer auf dem Boot ein Feuer gemacht hat und da Holzblöcke angezündet hat. Das war halt nicht so eine gute Idee. Ja, und ich hatte dann noch so meine kleinen eigenen Krisen. Also ich merkte dann so immer auf diesem Boot sein. Ich fand das echt mit der Zeit relativ klaustrophobisch und merkte dann für meine Bootsgesundheit, ich muss da was ändern. Ich muss wirklich ein bisschen mehr Land haben, ein bisschen mehr Interaktion und habe dann diese Inseltour organisiert mit Cutty.
My name is Cuthbert, but everybody calls me Cutty. From Cutty's Taxi and Tours.
Cutty, ein älterer Grenadiner, ein bisschen eine Mischung aus General und Lehrer, kennt aber anscheinend wie kein Zweiter seine Insel und die Gewürze, die drauf wachsen.
Und die Menschen, er hat ja ständig wieder jemandem zugewunken.
Doch einige sportliche Größen in Grenada, die international bekannt sind, wie zum Beispiel den Formel-1-Fahrer Hamilton, also er selbst ist, dann weiß ich nicht, ein Viertel Grenadiner. Seine Großmutter jedenfalls wohnt immer noch hier auf Grenada.
Und Cutty, der hat uns dann eben über die Insel geführt und auch zurück in die koloniale Geschichte des Landes.
Well, the island was first discovered by Christopher Columbus in 1498. And then the French came here. The French came here and they occupied the island, you know, for about 150 years. And then the English came and took it from them. The English, they had it for about 50 years before the French came back and took it from them again. So the island changed hands several times between the English and the French. So to stop all the fighting, they had to sign a treaty of Versailles in 1806, you know, where some of the islands go to the English, some go to the French, you know. It seems like that. till everybody finally they fought for the independence.
Also 1498 segelte Christopher Columbus an Grenada vorbei, er hielt jedoch nicht an. Die Insel war damals schon bewohnt, dort lebten die Caribs, eine Volksgruppe, die einst aus Südamerika eingewandert war. Und als dann die ersten britischen Siedler auf Grenada Fuß zu fassen versuchten, wurden sie von den Caribs vertrieben. Erst im 17. Jahrhundert kamen dann die Franzosen, die ebenfalls von den Caribs bekämpft wurden, ihnen dann jedoch für ein paar Messer, Glasperlen und etwas Schnapsland verkauften. Das bereuten sie jedoch kurze Zeit später wieder und versuchten, die Franzosen zu vertreiben.
Ja, dazu griffen sie letztendlich dann ein französisches Fort an. Aber naja, sie hatten nur Pfeil und Bogen und damit relativ wenig Chancen gegen die Franzosen, die einfach ihre großen Kanonen auf sie richteten. Kurz darauf eröffneten die Franzosen ihre Hetzjagd auf die Caribs, um sie letztendlich von der Insel zu verdrängen oder zu vernichten.
Diese Hetzjagd, die endete dann bei einer Klippe, die ist heute bekannt als Caribs Leap oder Leapers Hill. Und da haben wir auch Stopp gemacht mit Kathi. Er hat uns dann weiter verwiesen an eine lokale Frau, die uns dann zur Klippe geführt hat.
Okay, so hi, I'm Agnes. We are between the Atlantic Ocean and the Caribbean Sea. You are here to the very most northern tip of the point. So for our natives now, who were here long before Christopher Columbus came sailing. We know he didn't discover us. They were living here among the Frenchmen. The native who were the Carib Indians were actually fishermen. So they had their camp at Duquesne, St. Mark. And they document the history on the rocks, telling us that the French army invaded them at Duquesne and drove them along the way till they ended here. So they decided to wipe them off the island. And they drove them all the way to this end here. And we said those that didn't want to surrender, rather be enslaved, they prefer go over the hill.
Die Franzosen, die drängten also die Caribs bis an den Abgrund der Klippe und statt sich zu ergeben, stürzten sich die Caribs in den Abgrund und in den sicheren Tod. Und das war dann das Ende der lokalen Inselbevölkerung und der Beginn der kompletten Übernahme durch die Europäer. Es gab dann ein Hin und Her zwischen Franzosen und Briten. Die Franzosen besetzten die Insel für etwa 150 Jahre und danach stritten sich die Briten und die Franzosen abwechselnd um die Insel und besetzten sie auch abwechselnd. Dann im späten 18. Jahrhundert schafften die Briten eine große Zahl von Sklaven aus Afrika nach Grenada und zwangen sie, in den Zuckerrohrplantagen zu arbeiten. Und damit wären wir eben wieder bei der Rumdestillerie, die wir besucht haben. Dort wurde das Zuckerrohr, das von den Sklaven gepflanzt und geerntet wurde, verarbeitet. Und dann endlich 1974 wurde Grenada unabhängig. Heute sind aber immer noch über 80% der Bevölkerung direkte Nachfahren der Sklaven, die eben die Briten im 18. Jahrhundert aus Afrika nach Grenada verschifft hatten. Zuckerrohr und Rum war jedoch nur etwas, das die Kolonialisten interessierte. Die Insel ist auch für ganz anderes bekannt.
You see, it's ready. Right? So, as I said, that's a woman in a boat with a red petticoat. So you see this tree, you harvest them, you pick them up from the ground. And what you have spread on the ground here now, these are the nutmeg shells. The shells, so the shells would keep away the weeds, you know. You come and pick up from the ground. See, pick up on the ground, yeah. Pick up. Look there, all over the ground, pick them up.
Also über was Kathi hier spricht, das sind die Muskatnüsse. Die Insel ist sehr bekannt für die Muskatnüsse. Diese schwarze Nuss ist in ein rotes Netzchen gespannt und um das herum gibt es dann so eine grüne Schale. Und wenn diese Schale aufspringt und man eben diese Nuss sieht mit dem roten Netzchen, dann weiß man, jetzt ist sie reif zum Ernten. Und die Grenadiner, die sagen, die Nuss sehe dann aus wie eine Frau in einem roten Rock, die in einem Boot sitze. Die Muskatnuss wird hier auch als schwarzes Gold bezeichnet. Sie wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von englischen Handelsleuten in Grenada eingeführt und spielt bis heute eine sehr wichtige Rolle.
Grenada produziert heute ca. 20% aller Muskatnüsse weltweit. Der Spitzenreiter ist Indonesien mit 75%. Ja, und diese beiden teilen sich eben den Weltmarkt auf.
Zu Spitzenzeiten produzierte Grenada um die 2000 Tonnen Muskatnüsse pro Jahr. Doch dann 2004 zerstörte der Hurricane Ivan fast 90% aller Muskatnussbäume.
Nach dem Hurricane wurden viele Bäume wieder gepflanzt, wieder aufgeforstet, damit die Produktion wieder zu den alten Zeiten zurückkehren kann. Die Muskatnuss ist ein wichtiges Exportprodukt für Grenada, wird vielfältig dann auch verwendet und weiterverarbeitet, zum Beispiel zu Öl, Eis, Butter, im Rum, als Gewürz und so weiter und so fort. Insgesamt ist die Muskatnuss für Grenada so wichtig, dass sie es sogar auf die Landesflagge geschafft hat.
Aber was wir natürlich auch sagen bei dieser Tour jetzt mit Kathi, es geht hier nicht nur um die Muskatnuss, oder? Also die Insel Grenada wird ja als Gewürzinsel bezeichnet. Und Kathi hielt ja wirklich irgendwie gefühlt alle paar Minuten bei irgendeinem Busch, um wieder ein Blatt abzuschneiden und ein bisschen Rinde.
Ja, gefühlt ist jede Pflanze hier auf der Insel essbar.
Also es gab Nelkensträuche, Zimt, Kakao, Avocados, überall Zitrusfrüchte.
Ja, viele Sachen, die wir absolut gar nicht kennen.
Brotfrucht.
Sternfrucht kennt man, aber die wächst hier halt einfach.
Und er zeigt uns zum Beispiel auch Kakao, der wächst auch hier. Der wird dann zu Schokolade verarbeitet. Und genauso wie es eben mehrere Rumdestillerien gibt, gibt es auch mehrere Schokoladenfabriken. Und eine davon haben wir besucht.
Good morning once again. My name is Kristen and I'm just gonna be the one showing you around and explain a few things of how our chocolate is being made. So here is just a small example of the actual tree that we're gonna be using to turn into our chocolate. There's actually many different types of cocoa. So you crack the beans and then you bring it at the front, which is where you do the fermentation process, and then you also do the sun drying process. So that process is going to be taking a minimum of 14 days, which is going to be including fermentary and also sun drying. So once we finish, we're going to take it up to the back, and that is where we're going to be starting our actual chocolate making process. Right, so in here is the first stage, which is where we're going to be bringing the beans that are finished with the both fermentation process and also the sun drying. So what we're going to be doing here is we're going to be doing the sorting process in two different methods. And then we're going to be taking it across to the roasting stage. And that is where we're going to be roasting it and you give the nibs, which you're tasting at the moment, a better chocolate flavor. Right, so in here is the production room, which is where the main part of the process is going to be done. So while you pour the nibs in, it grinds it up, and it comes out as a chocolate paste. So what we actually do here is only dark chocolate, which also means there is no milk in our chocolate. It's cane sugar that we're going to be adding to it.
Also Zuckerrohr statt Milch wird gebraucht für die Schokolade. Und die haben ja gleich ziemlich zugeschlagen dann.
Ja, nach der Führung ging es natürlich sofort ab in den Verkaufsraum.
Aber sie ist auch hervorragend.
Ja, also sie ist wirklich gut.
Mit Ingwer, mit kleinen Kokosstückchen drin, also wirklich hervorragend. Kakao spielt wirklich auch eine wichtige Rolle hier auf der Insel. Wir haben auch.
Das ist so ein bisschen der Kaffeeersatz.
Die machen dann Kakaotee und ich habe dann so Kakaokugeln gekauft. Der Gewürzhändler Sandy, der erklärte mir dann auch, wie man diesen Kakaotee zubereitet.
You drop one cocoa ball into 3 to 5 cups of water. You let it boil for at least 5 minutes, the whole thing will dissolve. Then you add your milk and your sugar, and you make what we call, you said, chocolate. But long story in Grenada, it says cocoa tea. Cocoa tea is the best on the island. I drink this every morning. Every morning cocoa tea.
Cocoa tea, also wir haben das natürlich jetzt schon probiert, war super. Aber jetzt vielleicht nochmals zurück zu der politischen Geschichte nach diesem kulinarischen Ausflug. Denn es gibt nicht nur viele Zeichen aus der alten Kolonialzeit auf der Insel, sondern auch aus der neueren, aus der jüngeren Geschichte gibt es eben noch viele Zeichen auf der Insel. Zum Beispiel beim alten Flughafen, wo wir auch angehalten haben.
Der jetzt für Drag-Rennen benutzt wird.
Was ist ein Drag-Rennen?
Die amerikanische Art des Motorsports. Man fährt eine Viertelmeile so schnell wie es geht und das war's.
Okay, aber auf diesem Flughafen, da liegen auch zwei alte Flugzeugleichen, eine kubanische Flugzeugleiche und das alte Flugzeug des ehemaligen Premierministers.
This airport was first established in 1943. It was last used in 1984. The bigger plane, a Cubana, it came here on the 24th of October 1983, was to leave the next day, the following day, 25th. 25th was the intervention, so they never left. So they've been lying here since October 1983. The smaller one was the Prime Minister's plane, Maurice Bishop. So they've been left there since then to now.
Also von was unser Tourguide Kati eigentlich spricht, das ist vom Kalten Krieg. Nach der Unabhängigkeit 1974 folgten nämlich ziemlich viele politische Turbulenzen auf Grenada. Die unabhängige Regierung von Grenada erhielt Hilfe von Kuba, was dem Westen und vor allem den USA gar nicht passt eben. Es war Zeit des Kalten Krieges. 1983 putschte sich dann die Armee an die Macht. Der Premierminister wurde dabei umgebracht. Und weniger als eine Woche nach dem Putsch am 25. Oktober 1983 schickte dann der amerikanische Präsident Ronald Reagan 8000 amerikanische Soldaten nach Grenada. Er sagte, er tue das, um die amerikanischen Studenten, die hier an der St. George's University in Grenada Medizin studieren, zu schützen. Aber eben, wie gesagt, es war kalter Krieg. Hier ging es ganz einfach um Allianzen. Die amerikanischen Soldaten, die setzen dann die Putschisten ab und eine zivile, US-freundliche Regierung übernahm dann wieder das Zepter.
Die St. George's Universität mit ihrer großen Medizinfakultät gibt es übrigens auch immer noch und damit auch Tausenden von amerikanischen Studenten, die auf Grenada leben, zumindest während des Semesters.
Herr Kati war ja sehr wohlwollend gegenüber den USA eingestellt und auch gegenüber dem Westen. Gegenüber China war er da schon sehr viel kritischer. China hat ja vor allem in den letzten Jahren sehr viel Einfluss auf der Insel gewonnen.
Yeah, with the Chinese, they are here. Some of us are still a little bit ticklish about it, you know, about the investment that they're making. We make ties with China in 2005, where we got them to come here to help us rebuild our national cricket stadium. And they're here, they never left. Most of the labor are coming from China. So finally the money is going back to China. They need something in return.
Also die Chinesen, die kamen 2005 und bauten für Grenada ein Cricket-Stadium. Danach folgten dann weitere Projekte, Häuser, Landwirtschaftshilfe. Und zurzeit baut Grenada mit einem chinesischen Kredit von mehr als 60 Millionen US-Dollar den Flughafen aus. Und Kati ist ziemlich besorgt darüber, weil er sagt, falls Grenada diesen Kredit nicht zurückzahlen kann, dann würden die Chinesen wahrscheinlich einfach sich den Flughafen aneignen oder ein Stück Land nehmen. Man hat das ja auch gesehen in Sri Lanka zum Beispiel. Da haben die Sri Lanka ja auch einen Tiefseehafen mit einem chinesischen Kredit gebaut. Den konnten sie dann nicht mehr bedienen und dann ging der Hafen an China über. Was man natürlich jetzt auch hier in der Karibik sieht, sind diese geopolitischen Kämpfe, also um die Vormachtstellung in der Welt zwischen China und den USA.
Und Kati nennt dieses Geld schlicht und ergreifend chinesisches Schmiergeld.
What the Chinese are giving us, we think that is a bribe. We think it's a bribe, you know? It's a bribe. When we go to United Nations, we have to vote in China's favor against Taiwan.
Ja, also Kati nennt das Schmiergeld, weil er sagt, China gibt eben den kleinen Karibikstaaten wie Grenada das Geld, damit diese dann bei den Vereinten Nationen für chinesische Anliegen einstehen und eben zum Beispiel gegen Taiwan stimmen. Und dazu gibt es ja auch eine ganz nette Anekdote, eigentlich ganz schön, um diese Grenada-Politik und auch die Kulturgeschichte abzuschließen.
Ja, als Grenada das chinesische Cricketstadion bekommen hat, 2007 war es dann soweit, kam natürlich eine ganze chinesische Delegation, um das feierlich einzuweihen und zu eröffnen. Und das Polizeiorchester von Grenada hat natürlich schon fleißig geübt, um die entsprechende Nationalhymne zu spielen.
Aber sie spielten dann die falsche Nationalhymne.
Ja, und zwar die von Taiwan, auch bekannt als Republik China. Und nicht Volksrepublik China.
Das hatte natürlich Folgen, also anscheinend wurde danach dann der Chef des Polizeiorchesters entlassen. Und damit wären wir eigentlich schon am Ende mit unserem Landausflug und unserem Ausflug in die Kolonialgeschichte dieser Karibikinsel. Jetzt ziehen hier auch Wolken auf und wir müssen, glaube ich, relativ schnell mal unsere Wäsche reinholen.
Ja, wir hoffen, unser Landausflug hat euch gefallen. In der nächsten Folge geht es dann etwas tierischer zu.
Hi.
Hi.
Hi, Alex.
Ein Bier für den Kühlschrank.
Super, danke dir.
Ja, sorry. Sorry.
Wir besuchen nämlich Horst und Amy, unsere Bootsnachbarn, die mit einem Labrador, dem Labrador Zoe, auf ihrem Katamaran leben. Das ist ziemlich kompliziert.
Fast unmöglich.
Also wieso das so kompliziert ist mit Zoe auf dem Boot und wieso sie den Hund trotzdem mit auf den Katamaran genommen haben. Sie sagen nämlich, der Hund habe ihre Ehe gerettet.
Erfahrt ihr in der nächsten Folge.
Und das war's. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt oder Bilder sehen möchtet, besucht unsere Website
sailingmabul.com
und schreibt uns. Servus.
Das ist meins. Ich sag Servus. Du sagst irgendwas und ich sag Servus am Schluss.
Also, dann sag ich Tschüss.
Und Servus.